Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich die Auf- und Abreger der Woche besprechen. Diese Woche allerdings eher eure Fragen und Kommentare. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir haben ja versprochen, wir machen mal im Sommer eine Q&A-Folge, weil unsere Zuschauer und Zuhörer wirklich so fleißig kommentieren unter den Videos. Und da ist auch echt viel Spannendes dabei. Ich habe mich durch alle Folgen durchgearbeitet und habe mal ein Best-of rausgesucht. Mhm. Ich hoffe, das ist okay für dich. Wir haben das nicht abgesprochen, vielleicht vorab. Was mir aufgefallen ist, letzte Woche hattest du ja, oder vor zwei Wochen war es, da hattest du drüber gesprochen über die Paviane, die waren deine Verlierer der Woche und du warst eigentlich so hier der personifizierte Pavian-Mörder.
Weil der Zoo in Nürnberg
Paviane erschossen hat.
Wegen Überpopulation.
Genau,
ne?
Wegen Platzmangel erschossen hat. Und kurioserweise gab das große Resonanz bei unseren Usern auf diese Paviane. Alle waren dafür, dass die erschossen werden sollen. Ich war relativ schockiert, wie herzlos Deutschland ist.
Na, gut, sag nicht gleich Deutschland, aber offenbar haben unsere Zuschauer.
Ja, dein Humor.
Ja, oder einen nochmal realistischen Blick
auf
die Welt.
Den schönsten Kommentar fand ich allerdings, ich finde, man hätte den Pavianen Ministerposten geben sollen oder sie zumindest zu EU-Kommissaren machen sollen. Das wäre so die Zweitverwertung gewesen, fand ich auch total nett.
Aber jedenfalls lauter Pavian-Feinde unter unseren
lauter Pavian-Feinde.
Zuschauern.
Dann gab es auch eigentlich eine Frage, die sich seit Folge 1 durchzieht. Warum heißt das eigentlich der Schwarze Kanal? Da wird immer erzählt, es gab ein Format von Karl Eduard von Schnitzler und was hätte das damit zu tun? Du bist ja der Namensgeber.
Ja.
Also kannst du das mal aufklären.
Ich weiß gar nicht, wann ich mit der Kolumne gestartet bin. Ich würde mal sagen 2011 oder 12. Hm. Damals ja bei Spiegel Online. Und da war ich auf der Suche nach einem guten Titel. Und es gab ja den Schwarzen Kanal in der DDR, eine Propagandasendung von Karl Eduard von Schnitzler, dem Oberpropagandist der SED.
Sudelede.
Sudelede genannt von den DDR-Bürgern. Das fand ich natürlich ganz gut, sozusagen im Geiste sozialistischer Propaganda, ja, die seien noch meine Sendung anzulegen. Dann habe ich geguckt, die Nachfahren von Eduard von Schnitzler, beziehungsweise das DDR-Fernsehen war nicht auf die Idee gekommen, sich den Schwarzen Kanal markenrechtlich schützen zu lassen. Mhm. Dachte ich auch schon mal ganz schön. Du beklaust mal den Sozialismus. Und natürlich in dem Schwarz, das ist ja assoziiert mit der nicht linken Seite, also die Konservativen, die hießen bei uns zu Hause immer nur die Schwarzen, ja. Mhm. Der schwarze Riese war ja auch Helmut Kohl. Also das schwingt da alles mit und offenbar hat es ja auch ganz gut funktioniert. Also es ist jedenfalls jetzt eingetragenes Markenzeichen von JF, ne?
Du sagst ja immer, dass du so sozialdemokratisch sozialisiert worden bist. Kommt ja jetzt auch wieder so ein Stück raus. Doch die Zuschauer sagen, du bist ja dann doch eher konservativ. Sie verorten dich eher weiter rechts drüben. Und dann sympathisierst du wieder mit Jette Nietzert. Also irgendwie können dich die Leute nicht so richtig einordnen. Wie würdest du dich denn politisch verorten?
Ob ich so richtig konservativ bin, weiß ich ja nicht. Also es gibt ja bei uns jetzt auch in der Sendung nicht irgendwo so unten nochmal so ein Abspann, ja, sozusagen so ein Missionsteil. Also unterschreibe hier, verpflichte dich der guten Sache. Mhm. Also erstmal, ich bin nicht links. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, würde ich sagen. Dass ich im Zweifel die Stimme erhebe für junge linke Talente, wie Jette Nitzert oder Heidi Reichenick oder andere mehr, das ist, glaube ich, mein Faible natürlich für die Sponti-Welt, ja, zu verdanken. Ich komme ja aus einer Linken auch, die gibt's heute gar nicht mehr, die eben auch was Anarchistisches hatte, ja. Den Teil der Linken fand ich immer reizvoll. Also sich lustig machen über die Oberen, ja. Die ersten zum Beispiel Bücher über Blé und Qualsprache, also über das Dummdeutsch, ja, über diese ganze, auch linke Phrasiologie, kam interessanterweise auch von Linken. Also das ist so eine Tradition, in der ich mich sehe. Und insofern, wenn ich da junge Talente, wie gesagt, entdecke, wie Jette Nitzer, die ja auch mal das ein oder andere raushaut und alle dann sofort auf die drauf, ja, denke ich, müssen wir an der Stelle ja mal schützend die Hand heben und sagen, stopp, ja, wie ist es beim DGB früher, ne, wenn man, mach meinen Kameraden nicht an, oder wie ist das, nicht meinen Kameraden, nee, mach meinen Kumpel nicht an, ne? Genau.
Also das ist eher so der väterliche Komplex.
Nee, nicht väterlich, nee, ach, väterlich, das hat gar nichts mit, das hat jetzt gar nichts mit Alter zu tun, sondern Respekt sozusagen vor jemandem, der meine Kessel Lippe riskiert. Und ich finde, davon haben wir insgesamt viel zu wenig in der Republik. Ja?
Das stimmt.
Die meisten sind ja immer so, oh, darf ich das sagen? Darf ich den Witz noch machen? Könnte es Leute geben, die übel nehmen? Ja? die sich beleidigt fühlen. Das ist ja so, dieses Gouvernantenhafte, das hat ja so Einzug gehalten. Deswegen Jette Nitzer die sticht da ja total raus.
Aber du hast auch manchmal was Gouvernantenhaftes. Du bist hier bei einer Folge mal mit einem Bentley vorgefahren und du wolltest auf keinen Fall, dass wir das im Podcast erwähnen dabei. Mhm. Und jetzt habe ich eine gute Ausrede. Super viele Menschen wollen das wissen. Warum fährst du Bentley oder fährst du Bentley? Irgendwie haben sie es dann doch spitz bekommen.
Wieso denn eigentlich? Weil du die Klappe nicht gehalten hast. Und du hast mich dann, ich habe dich runtergebracht zum Auto.
Wenn da der Schlüssel liegt in der Regel.
Als ob den jemand erkannt hätte, ja. Also erstens, ich habe einen Bentley, hat mich weniger gekostet als ein Golf. Das Ding ist 20 Jahre alt. Wer mir nicht glaubt, kann jetzt schnell mal googeln, ja, oder auf
meinauto.de.
meinauto.mobile.de gehen, ja, und mal eingeben. Bentley Continental GT, Baujahr 2005, was das Ding kostet. Ich würde mal sagen, eine sehr schöne Entscheidung, so ein Auto zu kaufen, ja. 12 Zylinder, ja, 570 PS. Also für alle, die Autos lieben, und dazu gehöre ich nun mal, das ist ja so eine Spätliebe bei mir. Wir haben ja lange Zeit als Student natürlich die finanziellen Möglichkeiten gefehlt. Ist das eine gute Kaufentscheidung? Und das mag jetzt merkwürdig klingen, aber wahrscheinlich unter Umweltgesichtspunkten das Auto überhaupt, weil der größte CO2-Verbrauch entsteht ja bei der Produktion von Autos. Deswegen sind die umweltfreundlichsten Autos die alten, also von denen ganz viele noch auf der Straße rumkurven, Porsche und Bentley. Und dann spielt auch gar keine Rolle, was da hinten rauskommt. Wobei, die haben ja so und so alle Cut. Weil das, was da hinten rauskommt, macht in keinem Fall das wert, was du vorher reingesteckt hast, um das Auto zu produzieren.
Das ist wieder das Plädoyer für den Verbrenner, das hatten wir ja auch schon. Es gab auch ganz viele Fragen einfach, die inhaltlich Bezug genommen haben auf Dinge, die du gesagt hast. Und da würde ich gerne mal ein paar rauspicken. Also erstmal hast du natürlich viel, viel Lob bekommen, vor allem auch für deinen Auftritt im Presseclub. Das war richtig erfrischend, sagt Thorsten, mal eine Runde zu sehen, die sich nicht ständig gegenseitig zustimmt. Aber es stellt sich auch die Frage, und das ist auch was, habe ich häufiger gesehen in den Kommentaren, was ist eigentlich die Mitte? Wo endet links und beginnt rechts? Das Problem ist, bist du nicht links, bist du rechts. Mitte gibt's nicht. So ist ein bisschen der Tenor bei unseren Usern. Würdest du das auch so sehen?
Na gut, die meisten Menschen, wenn man sie selbst befragt, wo sie politisch stehen, sortieren sich eher in der Mitte ein.
Ja.
Ja. Gibt eine kleinere Fraktion, die sich am Rand einsortiert, aber die Mehrheit irgendwie in der Mitte. Was auffällig ist, wenn man eben Leute fragt, wo stehen sie politisch? Das ist eine Skala, sagen wir mal, von hier ist 0 ist die Mitte und dann gibt es -5 ganz, ganz links und +5 ganz, ganz rechts. Dass bei links es weniger Vorbehalte gibt, relativ weit an den Rand zu gehen, das ist bei rechts anders. Mhm. Ja, so. Da hört dann die Bekenntnisfreude so bei +2, +3 auf. Das ist nicht mehr die Umfragen, die ich kenne. Mhm. Schon ein bisschen älter, vielleicht hat sich das geändert. Jetzt könnten wir darüber philosophieren, was links ist und was rechts ist, ja. So. Ich würde ja sagen, bin ja nicht rechts. Ich bin die Stimme der Vernunft. Wir sind hier die Stimme der Vernunft, ganz einfach, ja.
Aber wo ist das denn auf der Skala?
Ach, weiß ich gar nicht. Im Zweifel. Ich finde ja schon, also ich habe mich auch konservativ, ich schwere mich auch mal schon mal das gegen das Wort konservativ, ja. Ich habe mal es war ja mein Coming Out war ja dieses Buch Unter Linken von einem, der aus Versehen konservativ wurde. Und da hatte ich vorher Martin Mosebach getroffen. Martin Mosebach ist ein bekannter deutscher Schriftsteller in Frankfurt. Und der galt so als konservativer Schriftsteller. Gibt's ja auch nicht gar nicht so viele, ne? Mhm. Also taucht immer so auf in so einem schicken Leinenanzug mit Einstecktuch und so. Hat auch, glaube ich, so irgend so eine Gräfin aus Schweden geheiratet. Also schon so die Attribute, ja, verraten ihn als Nicht-Linken. Und dann sagte, ach, Herr Fleischer, konservativ, das konservativ klingt so nach Konserve. Mhm. Ich bin reaktionär.
Ah.
Das ist ein super Begriff, ja, reaktionär. Wenn schon, denn schon. Gehen ja auch alle sofort in Deckung. ja, also vielleicht bin ich dann reaktionär. Das ist ja so überhaupt eine Sache mit den Selbstbeschreibungen. Aber meine Feinde wiederum, die erkennen mich sofort als eine, der nicht dazugehört. Ja? Das ist ja auch ganz interessant.
Ja, naja. Feinde hat man immer, das ist wahrscheinlich auch fast ein Lob, Jan, das weißt du ja mittlerweile.
Ja, weiß ich nicht. Nö? Also,
Neid muss man sich doch erarbeiten.
Ja, wobei die meisten Journalisten wiederum, habe ich den Eindruck, fürchten das vor allem, dass sie also erstmal in ihrem eigenen Meinungsumfeld, aber auch darüber hinaus angegriffen werden. Also die achten dann schon sehr darauf, dass sie sich nicht mit zu vielen Leuten verscherzen. So schreiben sie dann ja auch. Also ich glaube, ganz vieles von dem, was im deutschen im Journalismus entsteht, ist gar nicht so sehr, weil die Leute von so einem Missionsgeist erfüllt sind, sondern eher aus Opportunismus, weil sie nicht anecken wollen. Ja. Also das sind nicht in meinem Job, gerade als Kolumnist, würde ich mal sagen, das ist ja, also wenn man da reingeht und möchte das einen alle umarmen, dann bist du im falschen Job.
Ja, das stimmt.
So, gerade das im Meinungsjournalismus finde ich, der gute Meinungsjournalist ist natürlich einer, der auch nicht davor zurückscheut, sich Leute eben zum Feind zu machen. Und da das nicht so viele drauf haben, ist es dann auch oft so langweilig, was die Leute schreiben. Also ich zum Beispiel einer wie Heribert Prantl, ja, von der Süddeutschen. Den habe ich immer geschätzt, nicht jetzt, weil ich dessen Meinung teile, weil der auch diese Grundvoraussetzung mitgebracht hat. Wenn sich ganz viele über ihn aufregen, ja, hat er das Gefühl, war eine gute Kolumne.
Ja, sehr gut. Du sprichst was an, was auch unsere Zuschauer wiederum beschäftigt hat. Alex schreibt beispielsweise, in der Gesellschaft ist seit einigen Jahren ein Vertrauensverlust in die Politik zu sehen, der vermutlich auch von den Medien befeuert wird. Und er hat jetzt ein Beispiel genannt. In NRW sind im September Kommunalwahlen. Die ganzen Parteien haben schon ihre Wahlprogramme veröffentlicht. Und wenn er so auf die Straße geht und die Leute befragt oder in sozialen Netzwerken, dann ist das Wahlergebnis für CDU, SPD, Grüne und FDP verheerend. Woher kommt das? Was glaubst du?
Warum die großen Parteien so klein geworden sind?
Ja. Warum hat man da kein Vertrauen mehr?
Ja. Ich glaube, dass es bei Kommunalwahlen erstens nochmal anders ist, auch bei Landtagswahlen, wie man sieht. Also es gibt ja noch immerhin Ministerpräsidenten, die es schaffen, deutlich über 35% zu holen.
Grüße an Markus.
No, unser bayerischer Ministerpräsident. Mhm. Auch glaube ich meine auch Herr Wüst in Nordrhein-Westfalen hat jetzt nicht ganz, ganz desaströse Zahlen. Auch aus meiner Sicht, Gott sei Dank geklagt, ich meine Manuela Schwesig. Ich habe jetzt nicht die letzten Umfragen geguckt in Mecklenburg-Vorpommern, aber das war auch eine Sozialdemokratin, die mit deutlich über 30% durchs Rennen gegangen ist. Oder nimm unser Nordlicht, ja, den Herrn Günther, über den wir uns nicht alle mal lustig gemacht haben, ja. Weil der ja noch Frau Merkel links überholt, ständig. Aber offenbar der richtige Ministerpräsident für seine Leute. Mhm. So. Also da kann ich jetzt nicht erkennen, dass auf dieser Ebene die Leute nun jedes Vertrauen in die Politik verloren hätten.
Vielleicht
ist was anderes ist eben beim Bund. So.
Okay.
Ja, und da haben wir natürlich ein ganz großes strukturelles Problem im Augenblick. Wenn du 25% roundabout hast von Wählern, deren Stimme schon mal grundsätzlich unter den Tisch fallen, mit denen also auch keine Absprachen getroffen werden dürfen, mit denen es keine Verabredung geben darf, wir reden hier von der AfD, dann entsteht natürlich im Parlament ein großes Ungleichgewicht. So, mhm. Und das heißt ja für die CDU, dass sie notwendigerweise immer jetzt die Hand reichen muss, nach SPD links. Und Grünen. Und das heißt, die Leute wählen wie verrückt gegen die linke Politik an.
Und bekommen noch mehr davon.
Und bekommen, ja. So. Und da verschiebt sich ganz grundsätzlich was. Und eine Antwort der Wähler ist, diese Kraft, die da außen steht, mit ihren 25%, noch größer zu machen. So. Mhm. In der Hoffnung, irgendwann kommt man an denen nicht mehr vorbei. Und das ist ein Riesenproblem und auch ein Riesenunglück, was wir im Augenblick, jedenfalls in der, auf der Bundesebene haben.
Du hast in einer Folge gesagt, ich zitiere dich mal, mit der Weidel-Krupalla-Truppe wird es auch nicht besser, das wisse jeder. Da gab es super viel Resonanz da drauf. Und zwar wollten sie wissen, warum glaubst du denn, dass es dann nicht besser werde?
Da muss ich mir Frau Weidel ja nur im Interview angucken. Also wenn man das jetzt mal so weglässt, immer diesen großen Verfassungsschutzvortrag, ne? Mhm. Das war ja bislang immer so das Interview. Da wurde sie dann irgendwas mit irgendwas konfrontiert, was irgendein Hintersasse dann NRW gepostet hat.
Ja.
Oder irgendwelchen Instagram-Geschichten von einem Mitglied in Mecklenburg-Vorpommern und so. Und dann,
oder dann kam wieder der Fliegenschiss von
oder,
Herrn Gauland.
Oder Herr Höcke, da musste sich zu Herrn Höcke verhalten. Und das kann man ja über Minuten treiben und dann ist das Interview auch zu Ende. Wenn man im Gegenteil, und das war ja jetzt zum Schluss häufiger der Fall, sie mal konkret zu ihrem Parteiprogramm befragt und welche Folgen das eigentlich hätte. Also was zum Beispiel wären die Folgen, wenn, wie von der, oder den großen Teilen der AfD angeregt, es zu einem Dexit kommen würde, ja? Mhm. Also einem Austritt Deutschlands aus der EU und aus dem Euroraum. Ob sich das mal durchgerechnet hat und so. Mit ihr Punkt für Punkt ihr Parteiprogramm besprechen. Da war jetzt nicht mein Eindruck, dass die da so wahnsinnig sattelfest ist.
Mm-mm.
So. Also ganz viel speist sich halt bei ihr so auch aus dieser Attitüde. Und dann hat sie ja so einen Trick. Also wenn es eng wird, dann... ich habe gerade ihre Frage nicht verstanden. Da hat sie angeblich immer ein Problem mit dem Kopfhörer oder
ja,
oder
gut, mit aber der bei dem Sommerinterview war es ja auch laut.
Ja, pass auf, da war es laut. Aber das muss man darauf achten. Das ist nicht nur bei dem Sommerinterview, wo die hier wirklich stehen. Und,
Das macht sie häufiger.
Ich habe mich mit Leuten unterhalten, die das kennen in diesen Talkshows. Da hat sie oft so angebliche Verständnisprobleme.
Mhm.
Damit gewinnt sie erstens Zeit. Sie unterbricht den Fluss des Interviews. Also sie verunsichert den Interviewer. Und drittens hinterlässt das bei vielen ihrer Fans den Eindruck, die haben sie wieder gelinkt, ja. Die machen da irgendwas mit dem Mikrofon oder irgendwas mit der Übertragung. Das ist typisch öffentlich-rechtliches Fernsehen, ja. Um unsere alles, ja, schlecht aussehen zu lassen. So. Das ist so ein Trick, den sie drauf hat. Auch das, wie gesagt, kannst du natürlich nur eine gewisse Zeit lang treiben, weil wenn du das zu oft machst, sind die Leute ja drauf gekommen. Insofern, ich bin echt mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Möglicherweise gibt es ja eine Professionalisierung auch bei der AfD.
Die Grünen waren ja auch mal radikal, als sie gegründet wurden.
Ja,
ne?
Gut, die Grünen waren erstens natürlich radikal.
Also ein Straßenschläger wurde am Ende Außenminister mit Joschka Fischer.
Ja, nur die haben natürlich an einer entscheidenden Stelle dann die Weiche umgelegt und haben sich von diesen ganz super radikalen Truppen dann getrennt. Und haben ja relativ schnell im Grunde nach Parteigründung dann auch das Ziel Staatskanzlei in den Blick genommen.
Kannst du dir das vorstellen, dass das bei der AfD auch passiert, so ein Selbstreinigungsprozess? Oder ist das dafür schon zu spät?
Nö, ist nie zu spät. Bislang gibt es dafür keine Anzeichen. Also ich würde sagen, es lohnt sich nach Italien zu gucken und nach Frankreich. Die haben nun erkennbar einen anderen Weg eingeschlagen. Also ich meine, auch Frau Meloni wurde uns ja, also ich weiß ja noch den Sterntitel, jetzt kommt der Faschismus nach Europa zurück, ja. Heute ist sie eine hoch angesehene Ministerpräsidentin.
Eine stolze Europäerin auch.
Stolze Europäerin, gilt als eine der tragenden Säule der EU und ist im eigenen Land, glaube ich, relativ beliebt. Also so jedenfalls beliebt, wie lange kein Ministerpräsident in Italien das mehr war.
Ja.
So. Da gibt es auch allen möglichen Wahnsinn. Da gab es jetzt wieder so, also vor einem halben Jahr gab es dann so also, irren Kram so aus so Chatgruppen dieser neofaschistischen Jugendbewegung, den die da mitschleppen, so, ja. Aber im Prinzip haben die sich da, haben die das in den Griff bekommen und das wird jetzt die Frage sein für die AfD und dann natürlich ganz grundsätzlich für uns auch, wird die AfD irgendwann koalitionsfähig, ja oder nein?
Da kommt man dann irgendwann auch mal wieder zu dem Thema Brandmauer. Und auch das ist was, was unsere User beschäftigt. Ich lese einfach mal vor. Kannst du dir vorstellen, dass Klingbeils Strategie es ist, ohne Rücksicht auf die Union, sie mit in den Abgrund zu reißen und bei der nächsten Wahl eine linke Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün anzuführen, weil der Union sind ja durch die Brandmauer die Hände gebunden.
Ich weiß nicht genau, was Herr Klingbeil sich so vorstellt. Also eine rot-rot-grüne Minderheitenregierung. Ja. Das musst du erstmal hinkriegen im Deutschen Bundestag. Mhm. Vor allen Dingen dann ja gegen eine Mehrheit aus CDU, CSU und AfD. Also ich glaube, dass es bei der CDU auch so den einen oder anderen gibt, der über den Sinn der Brandmauer nachdenkt, weil die Brandmauer bislang ja die Garantie ist für die linken Truppen, wir sind immer dabei.
Saskia Ludwig ist ja so eine Kandidatin, der man das unterstellt.
Ja gut, das ist auch nicht die hellste Kerze, aber ja. ja. Das ist nicht auch so ein Unglück, dass die Leute, die darüber nachdenken, jetzt bislang auch nicht durch besonders strategisches Vermögen aufgefallen sind. Dem Jens Spahn wird das ja unterstellt, deswegen hassen die den ja auch so und versuchen ihn unbedingt zu erledigen, dass er, auch wenn er was anderes behauptet, insgeheim genau darüber nachdenkt. Wie können wir diese 25% sozusagen nutzbar machen? Ja, wie kommen wir aus dieser Geiselhaft bei den Linken raus? So, kann sein. Ich habe mit Jens Spahn länger nicht mehr gesprochen. Mhm. Ich würde auch anzweifeln, dass er mir das dann verraten würde. Ja?
Mich
in sein schwarzes Herz gucken lassen würde. Sagen, also, Herr Fleischer, Ihnen sage ich jetzt mal die Wahrheit. So, ja?
Aber schreiben Sie nicht drüber.
Weil das Versprechen gebe ich immer ab. Also ich schreibe über alles. Ich schreibe auch über übrigens auch Hintergrundgespräche. Das ist ja auch so eine Unsitte.
Ja, das heißt doch immer unter drei.
Ja, unter drei. Was ist das denn? Also das heißt, Politiker und Journalisten treffen sich, erzählen sich was und keiner darf es erfahren.
Ja.
Nee, dafür bin ich nicht Journalist geworden. Also meine Loyalität gilt meinen Lesern und Leserinnen und nicht den Politikern, mit denen ich mich treffe. Also, dass ich dann, wenn mir jemand was anvertraut, nicht die Quelle nenne, das ist klar. Also du kannst ja nicht jemanden also in Schwierigkeiten bringen, der dir gerade ein Geheimnis verraten hat. Aber dass ich das Geheimnis für mich behalte, das schaffe ich einfach nicht. Ja? Das muss raus. Insofern, ich glaube auch nicht, dass Jens Spahn mir, wie gesagt, mich da einweihen würde. Das ist die große Schicksalsfrage und die zentrale Frage, glaube ich, der nächsten Monate, möglicherweise Jahre. Im Augenblick versucht die AfD es aus eigener Kraft zu schaffen. Das ist ein weiter Weg. Vielleicht kann es ihr in einem der ostdeutschen Bundesländer gelingen irgendwann. Also das heißt ja eine Mehrheit im Parlament aus eigener Kraft. Ja.
Ja.
Mal schauen.
Zwei Fragen würde ich gerne noch abarbeiten. Eine davon, weil sie wirklich auch sehr viele Leute bewegt hat, dass du immer und überall wirklich hardcore Israel verteidigst, stößt nicht nur auf Verständnis. Mhm. Magst du mal erklären, warum das so ist?
Ach, erstens, ich verteidige jetzt gar nicht Israel hardcore. Umgekehrt, was mich irritiert, stört und im Zweifel dann auch dazu bringt, mich einzumischen, ist, diese Obsession mit Israel wiederum in Deutschland. Also es gibt so viele Krisenherde der Welt, es gibt so unendlich viel Leid auf der Welt, es sterben so viele Kinder auf der Welt, ohne dass uns das irgendeine Nachricht, eine Notiz wert ist. Aber wenn es um Gaza geht, jeden Tag Bilder, jeden Tag Aufrufe, ja, irgendwelche Kulturschaffende, die sich ins Zeug werfen. Insofern ist meine Reaktion, eine Reaktion auf diese Reaktion, ja,
okay.
So.
Aber du hast die Staatsräson schon verinnerlicht.
Ich bin groß geworden, also klassisch sozialdemokratisch, mit dem Anspruch, dass Juden in Deutschland nie wieder um ihr Leben fürchten müssen hier.
Ja.
So, und ich finde daran halte ich bis heute fest, dann bin ich halt ein Linker möglicherweise. Das ist, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich finde nach wie vor, dass das Gültigkeit hat. Das war ihre ganz praktische, Konsequenzen, das galt ja für viele aus Teilnehmer ihrer Generation aus dem Holocaust, ja, dass wir froh sein dürfen, dass es überhaupt wieder Juden in Deutschland gibt und dass wir alles dafür tun müssen, dass die sich hier sicher fühlen. So, und da haben wir, würde ich mal sagen, alle mal Grund heute, uns dafür einzusetzen, denn also wie gesagt, jüdische Kinder, die auf eine jüdische Schule gehen und in den jüdischen Kindergarten, können das nur unter Polizeischutz. Das gilt für keine muslimische Schule und für kein muslimisches Kind in Deutschland. Bei allem Gerede über antimuslimische Diskriminierung und alle möglichen Meldestellen, die wir da auf den Weg gebracht haben. Also ich kenne kein muslimisches Kind, das in die Schule nur gehen kann, an Polizisten vorbei mit Maschinenpistole und auf dem Besuch zum nächsten Museum oder wenn die einen Klassenausflug machen, nur unter Teilnahme bewaffneter Sicherheitsleute aus einem einzigen Grund, weil es muslimisch ist. Das ist genau die Situation, die jüdische Kinder in Deutschland erfahren. Und deswegen bin ich bei dem Thema so ein bisschen engagierter.
Ja, so. Ich finde das sehr sympathisch. Ich bin auch so aufgewachsen,
ehrlich gesagt. Ich habe nicht den Anspruch, den Gaza-Krieg zu lösen.
Sonst wärst du ja Politiker geworden.
Ja, und es ist auch so vermessen, also diese ganzen Erklärungen, die jetzt, unser Bundeskanzler muss jetzt alles tun, um den Krieg in Gaza zu stoppen. Der arme Kerl kann doch gar nichts machen. Was soll er denn machen? An die israelische Regierung appellieren oder an die Hamas appellieren?
Ja, er wirft jetzt so ein paar Pakete ab, immerhin. Das ist ja auch eine symbolische es ist alles, Tätigkeit. Also,
und das ist die Aufgabe dieses Podcastes, dieses Platzes. Am Ende, wie es ja Rudolf Augstein ja seinen Redakteuren als Vermächtnis mitgegeben hat, und ich habe Rudolf Augstein ja noch erlebt, sagen, was ist, beziehungsweise sagen, wie es ist. Und diesen ganzen Bullshit, ja, diese ganze Symbolpolitik, die ständig getrieben wird, diese ganzen Fensterreden als genau das bezeichnen, was sie sind, Symbolpolitik, sich einen schlanken Fuß machen und Fensterreden.
Letzte Frage. Du sagst ja immer selber, du bist Sozialdemokrat. Trotzdem
im Herzen.
Im Herzen. Wissen wir hier sehr. Die SPD, du hast die schon als psychotisch beschrieben, hast ihr Demenz unterstellt. Jetzt kam eine Frage von einem User. Was macht eigentlich eine SPD-regierte Stadt wie München so erfolgreich? Wo ich mir dann kurz gedacht habe, ich glaube, dass aus Liebe zum FC Bayern einfach mal alle pro forma rot wählen. Das ist, glaube ich, meine
Erklärung. Nein, das kannst du nicht so sagen. Also es gibt natürlich auch, noch eine SPD, die eine vernünftige, an den Menschen orientierte Politik betreibt. Möglicherweise ist München dafür ein ganz gutes Beispiel.
Findest du? Also wenn ich meine Miete angucke, dann wird es mir schlecht.
Ja, jetzt machen wir nochmal einen eigenen Podcast über Miete. Aber grosso modo ist jedenfalls München nicht schlecht regiert. Die SPD im Gegenteil hatte ja ein Talent für Leute, die bodenständig waren oder nah bei die Leute, wie es der berühmte Sozialdemokrat Kurt Beck gesagt hat. Nehmen wir mal so Leute wie Sigmar Gabriel, ja. Also wenn da irgend so eine Juso-Else aufgetreten ist auf dem Parteitag und große Reden geschwungen, ja, hat er sich die echt recht vorgenommen. Oder natürlich Gerhard Schröder. Also Gerhard, bring mir mal eine Pulle Bier, Schröder. Solche Leute, ja, solche Leute. Also ein klarer Blick auf die Wirklichkeit, ein Gefühl sozusagen für die sozialen Proportionen in Deutschland. Was kann man den Leuten zumuten, was kann man nicht zumuten? So ein Gefühl auch für Fairness und Gerechtigkeit. Das muss irgendwie bei allem auch walten. So, und dann sagen, hilft ja nichts, wir müssen das und das jetzt mal machen. So. Davon gibt's aber gar keine mehr. Das ist das Problem. Lars Klingbeil, das sind reine Taktierer und
Machtmenschen,
Opportunisten, die alles machen, um sich oben zu halten. Und was ich glaube, die Leute auch durchschauen, deswegen steht die SPD ja nur noch bei 13%. Ja, und guckt sozusagen auf die Einstelligkeit. Und da ich eben, ja wie gesagt, Sozialdemokrat im Herzen bin, sage ich das auch nicht mit Genugtuung, sondern mit
einem weinenden Auge.
Einem weinenden Auge.
Mit einem lachenden Auge gehen wir aber in die Sommerpause.
Mhm.
Wir haben uns entschieden, 3 Wochen Sommerpause. Das heißt, wir kommen am 11. September wieder zurück mit dem Schwarzen Kanal. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne alte Folgen hören oder auch uns schreiben über Themen, die euch interessieren, die wir vielleicht mal besprechen könnten. Also jeder